Ja, wir möchten Sie ganz herzlich willkommen heißen heute in der ersten Bibelstunde im neuen Jahr 2017 und wir wünschen allen ein gesegnetes neues Jahr. Dass Gott vorangeht und schön, dass Sie sich trotz Wetter auf den Weg gemacht haben, um auf Gottes Wort zu hören, das uns ja heute Herr Kurt Schneck austeilen wird und wir begrüßen ihn ganz besonders herzlich. Allen, genau. Manche haben ihn vielleicht vor 2 Tagen schon gehört bei unserem Jahrestreffen. Andere erleben ihn jetzt zum ersten Mal. Also wir sind sehr dankbar, dass er verlängert hat und heute noch die erste Bibelstunde mit uns gestaltet. Das Thema vor 2 Tagen war ja trotz allem Leben mit Perspektive. Und wir blicken ganz dankbar auf einen bewahrten und gesegneten Tag zurück und danken da auch Ihnen allen für Ihre Fürbitte. Wie gesagt, manche haben es vor Ort erlebt und auch mitgebetet, andere aus der Ferne, von zu Hause aus. Und der Tag stand auch im Zeichen unseres 90-jährigen Bestehens, dank der Treue Gottes. Und dazu ist eine kleine, jetzt habe ich die CD vergessen, aber eine kleine CD mit 4 Liedern von Texten von Schwester Helga Winkel, die auch im letzten Jahr ihren 90. Geburtstag noch gefeiert hat, entstanden. Das können Sie gemeinsam auch mit einem Gedichtband mit den Texten zu den Liedern und auch noch vielen anderen Gebeten und Liedern heute frisch erwerben. Es sieht so aus und Sie sind schon vorhin dran vorbeigelaufen. Wenn Sie also diese Gelegenheit nutzen wollen, dann können Sie das heute schon mit nach Hause nehmen. Manchmal hilft es einem, wenn andere Worte gefunden haben für Ihr Gebet, dass man selber sagt, ja, das hätte ich sagen wollen, aber ich hätte es nicht sagen können. Und da kann man sich dann anlehnen. Also das kann eine Bereicherung sein. Und dieser Gedichtband trägt den Titel vermutlich Ihres bekanntesten vertonten, also Liedes, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertrau ich still. Und das ist auch ein gutes Gebet für einen Jahresanfang, ganz gleich, was man schon erlebt hat oder jetzt mitbringt. Und darum wollen wir dieses Gebetslied auch als erstes jetzt singen. Sie finden es unter der Nummer 378 in dem grünen Buch. 378. Und wir singen alle 4 Strophen. Ich würde gerne jetzt zuerst noch einige andere Dankanliegen nennen, bevor wir gemeinsam beten. Und dazu möchte ich Sie einfach zuerst einmal grüßen mit einem Satz aus dem heutigen Abschnitt von Zeit mit Gott. Hat ja am 1. Januar wieder das neue Quartal begonnen und das können Sie auch draußen, wenn Sie möchten, mitnehmen. Da heißt es, es beginnt heute ein neues Thema, auf den Wegen Gottes begegnen uns zwar manche Schwierigkeiten, manches Leid, Ereignisse, die wir nicht verstehen. Aber die Gemeinschaft mit ihm gibt uns Stärke, Zuversicht, Freude und Hoffnung. Denn der Herr selber ist mit uns. Das möchte ich einfach an den Anfang stellen und das ist auch ein Grund zum Danken, dass wir wieder dieses Heft rausgeben können. Ich habe mich erinnert, dass wir, also ich war ja noch nicht am Leben, aber während des Krieges es jedes Mal, es gibt ja 4-mal im Jahr dieses Heft, eine Zitterpartie war und eine Gebetssache, ob man das Papier hat und ob man es rausgeben kann, obwohl das ja verboten war. Und dass wir das ohne Unterbrechung, seit es unsere Gründerin Christa von Fiebern übernommen hat, rausgeben können, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und dafür können wir heute einfach auch einmal Danke sagen an Gott. Und heute ist auch ein Tag auf der Messe, auf dem Messegelände in Stuttgart, ja, die JUMICO, die Jugendkonferenz für Weltmissionen. Und da ist der Tag geht auch noch bis um 3:30. Und jetzt beginnt gerade eine neue Einheit, auch um 14 Uhr. Und ich finde, dafür könnten wir jetzt einmal danken, dass auch das geht, dass Tausende von jungen Leuten sich so Stunden wie hier geben, ohne Spaß, Bespaßung, sondern eine Predigt nach der anderen und sich herausfordern lassen, auch an Missionsständen Jahreseinsätze oder zu machen oder sich einfach von Gott rufen zu lassen und sagen, nimm mein Leben, dir übergebe ich's für und für, mit ihren Worten. Und die sich wirklich auf den Weg machen. Und da findet jetzt eine Veranstaltung unter anderem statt, um Gottes Willen, ich im vollzeitlichen Dienst darf aus deiner Berufung auch ein Beruf werden. Das sind jetzt unter anderem auch Schwester Dorothee Krupp und Schwester Anne Rentschler, die unser neues Bibelschulmodell vorstellen und dazu einladen. Und da finden Sie auch draußen am Ausgang einen kleinen Flyer. Und wir danken Ihnen, wenn Sie dafür beten, dass die jungen Leute sich rufen lassen, auch in unsere Bibelschule, die im Herbst beginnt, die Gott gemeint hat. Dass Sie sich einfach treffen lassen und kommen. Und wenn Sie selber Gelegenheit haben, es selber bekannt zu machen in Ihren Gemeinden, dann laden wir Sie ein, es mitzunehmen am Ausgang. Und jetzt fände ich es einfach schön, wenn zwei von Ihnen jetzt dafür danken, für alles, was in diesem Jahr schon begonnen hat, für unsere Bibelstunde, für das Heft und für die Jugendkonferenz. Und ich mache den Abschluss. Ja, und wir danken dir, dass wir uns auch am Freitag im Frieden in der Liederhalle treffen konnten mit so vielen Menschen, die sich darauf ausrichten, auf dich zu hören und ihr Leben von dir gestalten zu lassen, weil du die Mitte und der Ursprung und das Ziel unseres Lebens bist. Und da danken wir dir jetzt auch, dass du uns jetzt die Gelegenheit gibst, auf dich zu hören. Wir danken dir, dass du auch Möglichkeiten uns schenkst, im Alltag dein Wort auf unser Leben anzuwenden, dass es Hefte gibt und auch unser Heft Zeit mit Gott. Lass es eine Zeit werden an jedem Tag, aber auch jetzt in dieser Stunde. Und wir danken dir dafür. Amen. Wir beten weiter mit Schwester Renate.
Der Psalm, der für diese Woche angegeben ist, ist der Psalm 89. Man merkt es diesem Psalm nicht sofort an, denn dass er ein Loblied mit sich bringt. Denn eigentlich hat der Psalmbeter eine notvolle Situation vor Augen. Israel musste erleben, wie Feinde über sie Sieg feierten. Ja, Gott ist gerecht. Aber hat er nicht David einen ewigen Bund verheißen? Wo sollte er Hoffnung hernehmen? Doch dann findet der Psalmbeter einen Anker für seine Hoffnung, nämlich in Gottes Treue und Gnade. Und darum enthält der Psalm trotz aller Klage gleich zu Beginn einen Lobgesang über Gottes wunderbare Gnade und Treue. Und wir beten das jetzt und lesen das jetzt gemeinsam. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Herr Zeber, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue gehen vor dir her. Wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Antlitz wandeln. Sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein. Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke und durch deine Gnade wirst du unser Haupt erhöhen. Ja, woher nimmt er diese Gewissheit? Er nimmt sie aus Gottes Zusagen, aus Gottes Wort. Und diesem Wort wollen wir jetzt uns auch wieder neu öffnen und hören, was er uns zu sagen hat. Das tun wir mit einem nächsten Lied, was Sie hier vorne an der Leinwand sehen. Sprich, o Herr.
Manchmal denke ich bei Predigten, die ich so halte, ob etwas, das ich sage, nicht zu abgehoben ist, zu abgefahren, zu exaltiert und zu hoch gegriffen. Und dann bin ich richtig getröstet, wenn man solche Lieder singt wie hier, wo es über den Spiegel geht, der die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Tja, das hilft. Ich grüße euch ganz herzlich, wünsche euch ein gutes, gesegnetes neues Jahr. Bis zum 15. Jänner darf man das noch. Und ich schicke noch etwas nach oder voraus. Ihr wisst sicher, was das Tolle an guten Vorsätzen zu neuem Jahr ist. Man kann sie jahrzehntelang verwenden. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Das habe ich als Titel gewählt und ich lese uns einen kurzen Text aus Hebräer 13, die Verse 8 und 9. Jesus Christus, gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Ich beginne mit einer Illustration. Da liegt ein Boot auf dem See, bewegungslos, die Segel hängen schlaff herab. Da ist kein Lüftchen, keine Bewegung, das Boot dümpelt einfach so vor sich hin. Vielleicht hat die Mannschaft eine kleine Weile versucht, durch Rudern voranzukommen. Das geht langsam, ist mühsam, macht müde und bald gibt man auf. Selber Wind machen, das geht noch weniger. Merke, wer selber Wind macht, dem geht schnell die Puste aus. Aber dann ein vertrautes Rauschen über ihren Köpfen. Wind kommt auf, endlich. Man spürt ihn zuerst auf der Haut, dann fährt der Wind in die Segel, bläht sie auf, füllt sie, strafft sie, macht sie fest. Und sieh da, das Boot kommt in Bewegung. Die Mannschaft braucht nur noch darauf zu achten, immer hart am Wind zu bleiben. Steuern dürfen sie noch. Schon, es bleibt noch etwas für sie zu tun, aber das Eigentliche ist geschenkt. Denn den Wind kann man nicht machen. Der ist ein Geschenk. Gnade eben. Aber auch unter der Gnade, in der Kraft dieses Windes, des Geistes, bleibt für uns immer noch etwas zu tun. Erstens ein paar Anmerkungen über Gnade. Nun, es ist klar, Gnade ist unverdiente Gunst, Zuneigung, Zuwendung, eine wunderschöne, nicht bedrückende, sondern erhebende Herablassung eines Größeren zu einem Geringeren. Gnade stellt den, dem sie sich zuwendet, dann wieder auf die Füße, erhebt ihn, richtet ihn auf, beschenkt diesen Menschen dann sogar mit Guten, überreich. Man nennt sie Charismata, diese Gaben, die von der Gnade der Charis gegeben werden. Gnade schließt dann Begnadigung ein, ein Verurteilter geht frei aus, verlässt den Gerichtssaal, freigesprochen, gerecht erklärt, Urteil aufgehoben, die Strafe bezahlt und getragen und darum ihm erlassen. Und weil Gnade vom Schenkenden ausgeht und weil das ganz und gar seine Sache ist und alles an ihm liegt, macht diese Gnade eben auch gewiss. Sie macht ein Herz fest. Was unter dem Gesetz und durch das Werk nie zu erreichen war und ein Herz immer in Unsicherheit und Ungewissheit ließ, reicht es denn? Unter der Gnade kann dieser ganze Zirkus aufhören. Gnade ist eine feste Zusage. Und ein Herz wird fest, wenn es auf die Gnade setzt. Und so ist ein festes Herz dann eben nicht ein geistlicher Lotteriegewinn, etwas, das einem zufällt, einem anderen eben nicht. Festes Herz, das ist ein Herz, das sich an der Gnade festmacht. Und das gilt allen. Und Gott gibt gerne gratis und wird es auch nie jemandem vorenthalten. In unseren Köpfen, da läuft bei Gnade oft so etwas Seltsames ab, als ob Gnade mit Willkürlichkeit oder mit Willkür zu tun hätte. Der eine hat es und kriegt es, der andere eben nicht. Ich habe beim Bundesheer einen Kollegen gehabt, der hat ein bisschen fragwürdige Lebensweise gehabt, es ging um Sex, was denn sonst, nicht? Und am Höhepunkt des Gesprächs, da wo ich sagte, und der war Jungscharleiter, sag, bist du sicher, dass du mit dieser Lebensführung Jungscharleiter sein kannst, hat er eiskalt geantwortet, mir ist die Gnade der Keuschheit nicht gegeben. Bei Gaben kann ich sagen, nicht jeder bekommt alle Gaben. Aber die Gnade, die ein Herz festmacht, die gilt allen. Und so könnte man sagen, Gnade erwählt. Und sie ist dabei nicht einmal wählerisch. Gnade macht das Herz fest. Festes Herz, das ist ein Werk, ein Ergebnis der Gnade, und die Jahreslosung weist ja sehr schön darauf hin, dass uns etwas gegeben wird, geschenkt wird, ein neues Herz, da trägt Gott selber etwas in unser Leben herein, bringt etwas in uns hervor. Und so ist die Gnade die Ursache des festen Herzens und das feste Herz ein Ergebnis der Gnade. Gnade macht es möglich. Allerdings ist die entscheidende Frage natürlich, leben wir daraus? Greifen wir dann darauf zu? In unserem Bild sind die Segel gesetzt oder haben wir sie sogar eingeholt und jetzt liegen sie als ungeordneter Haufen irgendwo an Deck herum. Tja, und dann kann noch so viel Wind sein. Das Boot beginnt wieder irgendwie so herumzudümpeln. Aber dann kommt noch etwas Spannenderes hinzu. Bei allem guten Wind können wir Kurs halten. Auf vielen großen Seen gibt es Strömungen, die sind nicht gleich erkennbar, aber außerordentlich wirksam. Und manchmal geschieht es, dass man regelrecht und unversehens abgetrieben wird. Darum ein zweites. Hart am Wind oder ziellos dahintreiben. Und das ist in Zeiten wie diesen gar nicht so einfach. Der Schreiber des Hebräerbriefs spricht sie auch an. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Das Wort ist sehr plastisch im Griechischen. Dieses Umtreiben heißt eben hin und her getrieben werden, durch Zweifel durcheinander gewirbelt werden, umgedreht werden sogar, schwindelig werden vor den vielen Richtungen, sich wie eine Wetterfahne nach dem Wind drehen oder von einer Meinung zur anderen irrlichtern. Nun, manche denken bei diesen Dingen zuerst natürlich an die theologischen Lehren, und es stimmt ja auch, fast jede Woche wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, für die man sich begeistern und einsetzen soll. Und viele lassen sich dann mittreiben, mitreißen, fallen drauf rein. Im Zeitalter des Internets begegnet man so vielen Dingen in irgendwelchen Nischen und Winkeln, in denen irgendetwas gelehrt und vertreten wird, und mancher landet auch da, bewegt sich dann aber doch auch wieder weiter. Im Judentum, das ja der Hintergrund zu diesem Hebräerbrief ist, war das überhaupt nicht anders. Ständig kam etwas Neues. Neue Gebote, neue Regeln, neue Vorschriften, neue Speisegesetze. Was ist koscher? Was geht nicht? Was darf man essen, was darf man nicht essen? Und ich habe mich ein bisschen mal damit beschäftigt, das ist schon spannend. Ganze Abteilungen in den Oberrabbinaten in den großen Städten haben eine eigene Abteilung nur dafür, was ist in Ordnung, was darf man essen, was muss man bleiben lassen. Und die haben auch herausgefunden, wie koscher Gummibärli beschaffen sein müssen. Ich mache mich da nicht lustig drüber, versteht mich recht. Aber das ist unglaublich, was allein diese Kaschrut im jüdischen Denken, was das für einen Umfang angenommen hat. Übrigens nur in Klammern. Esskulte sind auch bei uns heute wieder in. Und wie viel Zeit wir darauf verwenden, was wir essen und so weiter. Ich weiß, bei manchen geht es um Unverträglichkeiten. Das ist nicht einfach. Aber manche sind ganz schön pingelig geworden. Wir müssen im Schloss inzwischen 5 Menüs anbieten. Jeden Tag. Aber die Sache wird noch dramatischer für meine Begriffe. Es ist in Zeiten wie diesen überhaupt nicht mehr eindeutig unentschieden zu sein. Also Kurs halten, das ist in Zeiten wie diesen unglaublich schwer geworden. Und das liegt nicht in erster Linie an jedem von uns, an den Einzelnen. Es liegt nicht ausschließlich an euch. Aber ein Merkmal unserer Zeit heißt Multi-Optionsgesellschaft. Umgeben, bedrängt von zahllosen Möglichkeiten. Und jemand hat ein Buch geschrieben zu dem Thema und gesagt, ich weiß nicht, was ich wollen soll. Toll, natürlich einerseits so viele Möglichkeiten zu haben, und gleichzeitig merken wir, es wird uns alles zu viel. Wir stoßen in dieser Grenzenlosigkeit zugleich an die Grenzen unserer Belastbarkeit. Das Überangebot wird zur Überforderung. Diese Welt ist gnadenlos komplex, schwierig, schnell und vielfältig geworden. Das war früher mal anders. Da war das Leben sicher auch mühsamer, aber einfacher, und dieses Leben war damals überschaubarer. Aber die Zeiten sind vorbei. Man lebt nicht mehr in einer überschaubaren Gemeinschaft. Man übernimmt nicht automatisch den Beruf, den der Vater hatte. Man kommt längst weit über die Grenzen des Gemeinwesens, der Dorf und der Stadt hinaus. Und so war eine Wandlung zu entdecken, man kann jedes beliebige Leben leben. Stadtluft machte frei. Heute sind wir woanders angekommen. Heute haben wir diesen Irrtum in unser Leben eingebaut. Man kann 99 Leben auf einmal in einem einzigen Leben unterbringen. Kostproben gefällig, mehrere Jobs, für manche leider unvermeidlich. Mehrere Beziehungen könnte man vermeiden. Patchwork Family geht und geht nicht. Bumerang-Familien, kennt ihr das? Wenn der 30-jährige Sohn anruft und sagt, Mama, ich ziehe wieder bei euch ein. Er kehrt zurück ins Hotel Mama, denn da kennt er das Personal und das Menü. Guter Tipp am Rande, ihr Alten, sucht euch kleinere Wohnungen. In allem natürlich jung und gesund und fit bleiben. Die Welt auch noch retten, wenn es geht. Mülltrennung, Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht und die Panda-Bären, ganz wichtig. Parallel ständig an der Selbstverwirklichung, am Self-Design arbeiten. Dazu kommen Sport, Hobbys, Clubs und Partys, Entertainment, clever werden, diese ganze Fülle dessen zu verkraften, was die Informationsgesellschaft bietet. Ich habe es schon einmal gesagt vielleicht, aber alleine um all die Seiten, die es im Internet gibt, anzuklicken, nur anklicken, pro Seite eine Sekunde, wenn das System schnell ist. Dafür bräuchte man nur fürs Anklicken 15.000 Jahre. Im Mittelalter war der Wissensstand eines durchschnittlichen Bürgers nicht mehr als in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung drinsteht. Das wusste man, mehr war es nicht. Und so könnte man vieles weiteres nennen. Wir sind durch E-Mails und WhatsApp ständig erreichbar. Die letzten Atempausen werden genommen und viele beginnen zu leiden unter dieser ständigen Erreichbarkeit. Und etliche haben schon angefangen abzuschalten, weil sie sagen, das geht nicht mehr. Ich befinde mich in dieser Hinsicht in einem permanenten Standby-Modus. Dauernd irgendein Like, jemand liked mich oder linkt mich. Jemand ruft an, falls mir irgendjemand ein Mail schreibt, kommt eh nur von den Schwestern hier vor, vermeidet das Wort zeitnah. Das ist ein Unwort geworden, ne? So eine höfliche Form, aber ein bisschen Dalli, wenn es geht. Zeitnah. In Großbritannien hat man eine neue seelische Störung diagnostiziert. Nomophobie. Das ist die Angst, wenn man das übersetzt, nicht per Mobile Phone erreichbar zu sein. Stell dir vor, ich habe Angst, wenn jemand anruft, weil es meistens Arbeit bedeutet. Ich habe keine Angst, wenn man mich nicht erreicht. Aber 66% der Briten, sagt man nach einer Studie, leiden unter dieser Angst, sie könnten nicht erreichbar sein. Versteht ihr, so geht das die ganze Zeit dahin. Natürlich wollen wir nebenbei noch gut verdienen, ne? Reich werden, aha. Macht 40 Stunden pro Woche plus. Freunde wollen wir gewinnen, Menschen beeinflussen, andere kaltstellen. Ja, und 3 Urlaube im Jahr sollten es schon sein. Und das Dumme ist, man suggeriert uns in all diesen Dingen eine Unerschöpflichkeit, aber wir sind begrenzter, als uns lieb ist. Und ein gefährlicher Spruch: Du hast Potenzial. Aha. Liebe Leute, für jeden hat der Tag 24 Stunden und das ist nicht verhandelbar. Und ich frage mich schon, warum nehmen ausgerechnet in unserer Zeit, wo wir so vieles haben, was uns möglich ist und wo auch so viele Erleichterungen in vielen Dingen passieren, warum nehmen ausgerechnet in unserer Zeit die stressbedingten Erschöpfungsdepressionen so zu? Könnte es doch sein, dass irgendetwas nicht stimmt und dass es vielleicht doch zu viel ist? Maßlos schön, maßlos tüchtig, maßlos dynamisch, maßlos erfolgreich, kreativ und gestylt. Also ich sage es ganz ehrlich, diese Welt ist gesetzlicher als der verkorkseste Pietistenclub. Was wir alles müssen und sollten. Und dass unser Leben nicht sein kann, wenn wir das nicht alles hätten. Ein Beitrag in der Welt vor gar nicht so langer Zeit, ich werde ihn ans Manuskript dann dranhängen, wer es lesen möchte, kann ihn gerne haben. Da schreibt ein junger Betroffener, so gerade mal 30, von der Generation Maybe. Denn jetzt kommt natürlich was Spannendes rein. Er sagt, wir leben in einer Zeit, in der wir in all diesen vielen Möglichkeiten zunehmend orientierungslos geworden sind. Es ist zu vieles an Möglichkeiten da. Und wir werden unfähig, Entscheidungen zu treffen. Wir haben keine Vorbilder mehr, sagt er. Und wir haben auch keine Ideale mehr. Nach dem Krieg wusste jeder, die Karre war an die Wand gefahren, das Land muss wieder aufgebaut werden. Man wusste, die eine Sache, die musste jetzt gemacht werden. 68 gab es dann natürlich diese Bewegungen, die freie Liebe wollten und alles Mögliche und dann noch eine unter Nazi-Verdacht stehende Elterngeneration kräftig an den Haaren gezogen hatten. Da war man halt dann links, aber man wusste, man wollte diese Welt irgendwie verändern. Dann kamen die Sachen mit der Nachrüstung, NATO-Doppelbeschluss, Friedensbewegung. Auch da wusste man noch, wofür man sich einsetzen wollte. Und viele haben es getan. Aber dann kommt die Generation Golf und die weiß eigentlich nicht mehr, wofür sie leben soll. Hat keine Ideale mehr, hat keine Ziele mehr. Keinen großen Gedanken, keinen leitenden Stern, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Stattdessen eine Fülle von Möglichkeiten und man probiert das eine, versucht etwas anderes, steckt hier mal die Zehen rein, versucht sich da und dort, geht bis in christliche Kreise hinein. Das Short-Terming in den Missionsprojekten hat dramatisch zugenommen. Und man legt sich nicht fest. Denn es könnte ja noch etwas Besseres kommen. Und wenn ich dieses Bessere finde, zum Beispiel weil das eine Team schwierig wurde, wechsle ich das Projekt, um ein besseres Team zu finden. Ach ja, und schon wieder, um mein volles Potenzial zu entfalten. Wenn mir jemand kommt und sagt, er geht in die Mission, um da sein volles Potenzial zu entfalten, dann haue ich ihm eine runter. Versteht ihr, wie verrückt wir in unseren Denkweisen geworden sind? Und ich sage dann dazu, weißt du, wenn du ein schwieriges Team hast, liegt es ja vielleicht nicht am Team. Und das nächste Team wird schwierig sein, weil du dazu stößt. Ich bin ein bisschen streng geworden. Diese Unfähigkeit und diese Nichtbereitschaft, sich festzulegen, zu binden und sich auf etwas einzulassen und darin zu bleiben. Aber das ist eine Signatur unserer Zeit. Das haben die jungen Leute auch nicht selber gemacht. Das umgibt uns. Das ist eine Strömung, die uns abtreibt. Die nächste Sache, die dann spannend ist, man tut sich schwer mit Entscheidungen. Und selbst wenn man sich entschieden hat, ist man unsicher, ob es die richtige Entscheidung war. Das heißt, je mehr Entscheidungsmöglichkeiten da sind, desto mehr sinkt die Zufriedenheit. Bas Kast, so heißt dieser Autor, der dieses Buch geschrieben hat, ich weiß nicht, was ich wollen soll, der kommt zu dem Schluss. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir können so vieles wählen, aber die Fülle macht uns total unsicher. Und weil wir unsicher sind und trotzdem etwas wählen müssen, stellt sich mit der Wahl nicht die notwendige Zufriedenheit ein. Er hat es getestet. Stell Frauen 6 Sorten Marmelade hin. Die gucken rasch mal durch und sagen, ach, nehmen wir eins, passt. Stell ihnen 68 hin. Also erstens, die Wahl dauert länger. Man muss ja dann immer auch das Kleingedruckte lesen, gell? Und dann zögert man lange, wählt eines, und wenn sie danach befragt wurden, ob sie mit ihrer Wahl zufrieden sind, da waren sie weniger zufrieden bei der großen Auswahl mit ihrer Wahl, als mit dem, was sie gewählt haben, als nur weniges zur Verfügung stand. Ist nicht verrückt? Wenn meine Frau mir sagt, bring Joghurt mit, sage ich, stopp, Schatz, erklär dich mir. Willst du diese fingerpfenniggroßen Döschen? Sollen es 0,2 sein, 0,25, 500 Milligramm, 1000 Milligramm oder 3 Liter Kübel? Welches Joghurt möchtest du? Links drehend, rechts drehend? Joghurt mit 3,6 oder doch 1,0 oder 0,1 oder Joghurt ganz ohne Joghurt? Möchtest du Joghurt mit Zucchini oder mit Chili? Ah nee, das ist bei Schokolade der Fall. Gleicher Zirkus. Was willst du? Die Auswahl strengt an, macht müde und macht uns fast verrückt. Durch diese Überfülle an Möglichkeiten kommen vor allem Frauen in Bedrängnis. Auch interessant. Man macht ja schon seit Jahrzehnten Langzeituntersuchungen in der Frage, sind sie sehr zufrieden oder sehr glücklich mit ihrem Leben? Und in 25 Jahren ist bei Männern der Wert mit sehr zufrieden und sehr glücklich nur um 5% gesunken, bei Frauen um fast 30%. 30% weniger Frauen waren nach 25 Jahren sehr glücklich oder sehr zufrieden. Dabei war genau das die Zeit, wo man gesagt hat, Kinder, Küche, Kirche, das ist kein Lebensentwurf, du musst Karriere haben, Aufstieg, Status. Und jetzt haben sie das! Und fühlen sich hin und her gerissen zwischen Verantwortung und Verpflichtungen und spüren ganz genau, ich kann gar kein Herz für alles haben. Es zerreißt mich. Müde und erschöpft. Die Überfülle strengt an. Die zahllosen Möglichkeiten machen nicht zufriedener. Und wenn man gewählt hat, ist man unsicher, ob es die richtige Wahl gewesen ist. Mein Vorschlag zur Güte, der kommt jetzt aus der lebenskundlichen Abteilung. Finde dein Maß und halte dich daran. Ich kann es nicht für dich festlegen. Ich bin mal gefragt worden, wie viel Watt dürfte denn eine christliche Stereoanlage haben? Ich habe den jungen Mann angeschaut und gesagt, du Dödel, das heißt nicht Stereoanlage, das ist ein Dolby Surround System. Ich kann das Maß für niemanden festlegen, aber ich kann dir den Tipp geben, finde dein Maß und dann halt dich dran. und mit ziemlicher Sicherheit reduziere. Ein paar Streichungen könnten dir gut tun. Wenn möglich, nicht am geistlichen Budget. Und damit bin ich beim dritten. Jesus Christus, gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Auch darin sollten wir fest werden, daran unbedingt festhalten. Er kann immer dasselbe bleiben, er muss nicht angepasst oder verändert werden. Er ist so gut, schön, rein, vollkommen im Allen. Er braucht keine Veränderung. Er wandelt sich nicht und braucht sich nicht zu wandeln. Er braucht auch nicht verbessert werden. Und er muss sich nicht entwickeln. Und er war absolut davon überzeugt und hat sein Leben dafür eingesetzt, dass er die Quelle gültigen Lebens ist und dass dieses gültige Leben nur in der Verbindung mit ihm zu haben ist. Und darum beansprucht Jesus die Mitte unseres Lebens und er ist kein Mittel, dessen man sich bedient, um sich das Viele, das doch keine Verheißung hat, dann doch noch zu besorgen. Man darf ihn nicht benutzen und er lässt sich nicht benutzen, aber er will über uns verfügen. Und sein Ruf an uns ist, ihn erste und einzige Liebe unseres Lebens sein zu lassen. Und diesen Ruf wird er nie aufgeben und immer neu erklingen lassen. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Oh ja, alles. Und wenigstens einmal hat James Bond die Wahrheit gesagt, die Welt ist nicht genug. Und es war einer der hellsichtigsten Sätze Jesu im Markus-Evangelium. Was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt durch Schaden an seiner Seele, als hätte er geahnt, was da eines Tages auf uns zukommt. Aber er wird allein die Erfüllung sein, die nicht in einer Enttäuschung endet, nur er allein. Die Welt ist nicht genug, nein, eben nicht. Gegenteil, sie ist uns zu viel. Und wir brauchen nicht mehr, sondern etwas völlig und grundlegend anderes. Unsere Seele, Nefesh, was so viel bedeutet wie Hals, Kehle, Gurgel, Schlund, ist etwas, das ständig hungert und dürstet. Oh ja, wir haben Hunger und Durst nach Leben. Unsere Seele ist etwas, das ständiges Verlangen in sich trägt und fordert geradezu, erfüllt zu werden. Das ist ihre Anlage. Aber die Seele ist angelegt, von dem erfüllt zu werden, der sie schuf. Etwas anderes, und sei es noch so viel, auch die ganze Welt ist nicht genug und die Steigerung der Möglichkeiten reicht eben nicht aus. Gott schuf die Seele so, dass sie ihn braucht. Und der, der die Seele entworfen hat, bietet sich auch als ihre Erfüllung an. In Jeremia 6, Vers 16 steht ein schönes Wort, dass wir Ruhe finden können für unsere Seelen. Aber so sagte, Ruhe finden auf den alten, den vorigen, den früheren Wegen. Dass also die Bindung an den, der von Anfang an die Erfüllung gewesen ist, die Rückbindung an ihn, uns wieder die Erfüllung bringt, nach der uns verlangt. Das ist das Angebot, zurückzukommen zu dieser alten Wahrheit. Er, nur er ist genug. Und er reicht völlig aus. Darum sagt Jesus auch so deutlich und dringlich, folge mir nach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so höre, dieses folge mir nach, dann wird die Herausforderung Jesu zur Nachfolge, zur Eindeutigkeit und Entschiedenheit für einen einzigen Weg hilfreicher, noch viel plastischer, noch viel notwendiger. Dann könnte mich die Nachfolge erlösen von diesem Herumirren, von diesen Irrlichtern, von diesem Herumtappen, wo ich alles Mögliche versuche zu sehen, zu tun, zu begreifen, zu erfassen. Dieses Folge mir nach, das wäre eigentlich die Erlösung von einer unseligen und unheiligen Vielfalt hin die Wendung zu einer notwendigen und heiligen Einfalt. Das Herz braucht eine Vision, aber es verträgt nur eine Vision. Wir können nicht 99 Leben auf einmal führen. Die Offenheit für alles macht uns kaputt. Aber die heilige Einseitigkeit, die könnte uns wieder gesund machen. Uns bewahren davor, ständig verflüssigt zu werden, aufgelöst zu werden. Drei Worte verwendet Jesus im Evangelium, wenn er über Nachfolge redet. Und ich mag sie alle drei. Ein Wort ist ein sehr herrischer Ruf. Herr zu mir, sagt er. Also wo wir Folge mir nachlesen, sagt er, Herr zu mir. Komm, kusch, sitz. Hier bei mir, nur bei mir, ist gültiges Leben zu haben. Mit mir gelingt es. Darum Herr zu mir, sonst wird das bei euch nie etwas. Das zweite Wort, das er für Nachfolge verwendet, ist das Wort Aperchomai. Das hat damit zu tun, sein Weggenosse zu werden. Das heißt, er geht den Weg mit mir. Und er sagt, du gehst jetzt meinen Weg. Und das schließt etwas sehr Schönes ein. Geh mit mir. Binde dich an mich. Und ich binde mich an dich. Gib mir dein Leben und ich verbürge mich für dich. Ich weiß, du bist kein Schnäppchen und wenn du scheiterst und fällst, du bist mein Weggenosse. Ich stehe dir bei, ich heb dich auf, ich verlasse dich nicht, ich lasse dich nicht hängen. Wir gehen jetzt diesen Weg zusammen und ich wende mich auch nicht von dir ab, wenn die Sache bei dir einmal schief hängt. Also Herr, zu mir, werde mein Weggenosse. Und selbst wenn ich schwierige Seiten an dir entdecke, by the way, ich kenne sie besser als du. Und selbst wenn ich weiß, dass du problematisch bist, er ruft mich an seine Seite und er bleibt an meiner Seite. Und das dritte Wort, akolutein, hat eine Nebenbedeutung, die mir besonders gefällt. Das heißt auch wieder nachfolgen, aber eigentlich im Sinne von nachsteigen. Könnt ihr euch nicht mehr erinnern, wie das war, als ihr einer schönen Frau oder einem feschen Mann nachgestiegen seid? Nee, euch haben die Eltern verheiratet, ich weiß ja. Das Wort akolutein schließt ein, Jesus nachsteigen, so wie man hinter einer schönen Frau her ist. Ist es nicht herrlich? Im guten Sinn, Jesus stalking. Hinter ihm her sein, weil man hingerissen ist von ihm und sagt, entweder ich krieg den oder mein Leben ist zu Ende. Ne? Vielleicht könnt ihr euch jetzt erinnern, wie das früher mal war. Ne? Ich muss ihn haben. Und so kommt auch in die Nachfolge ein sehr schönes Liebesmotiv hinein. Hinter ihm her sein, sich an ihn hängen, ohne ihn nicht mehr leben können, weil man in ihm entdeckt hat, was da an Reichtum, an Schönheit und Gutheit ist und wie er sich mir zuwendet und dass er mich meint und so weiter, all die guten Dinge. Darum ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird. Wenn man aus dem Vielen jetzt einmal aussteigt und sich an Jesus hängt. Und dann merkt man, wie die Nachfolge zur Befreiung werden kann, in dieser Multioptionsgesellschaft. Und wie ich von dem, ich weiß nicht, was ich wollen soll, hinkomme zu dem, dass ich ganz genau weiß, wofür mein Leben gemeint wurde. Und dass ich jetzt, obwohl die Segel vom Wind geschwellt sind, ich auch das Steuer ergreife, und das ist meine Verantwortung, und sage, Kurs halten, hart am Wind bleiben. Das Feste, auch in die Kursbestimmung übernommen. Und so ist es ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Festes Herz, das ist die Entscheidung, mit einem ungeteilten Herzen zu leben. Christus in uns ist immer ungeteilt. Gott lieben von ganzem Herzen heißt nicht Gott innig lieben. Das ist nicht so eine schmalzige Liebe, sondern das Gegenteil von ganz ist geteilt. Habe ich das richtig? Ihn von ganzem Herzen lieben heißt ihn mit einem ungeteilten Herzen lieben. Ganz, das verweist nicht auf Innigkeit oder Intensität, sondern auf Totalität und auf Ganzheit. Und die Schrift kennt das ja. Man kann nur einen Herrn haben und lieben. Matthäus 6, 24. Jesus sagt das im Zusammenhang mit unserem Verhältnis zu Geld. Als Mittel des Lebens ist es in Ordnung. Als Mitte des Lebens wird es zum Götzen. Man kann auch nur einen Meister haben. Seminarbetrieb war die Nachfolge keine. Übrigens im Judentum auch nicht. Du konntest nur bei Hillel andocken oder bei Schammai. Beides ging nicht. Du konntest nur einen Meister haben, denn der Meister wollte etwas, nämlich sein Wesen im Jünger vervielfältigen. Das war das Anliegen des Meisters. Der Meister wollte sich im Jünger vervielfältigen. Der Jünger sollte eine Kopie des Meisters werden und das ging nur mit einem. Wenn du verschiedene Meister hast, gewinnst du keine stabile Identität. Also nur einen Herrn, einen Meister. Man kann auch nur einen Weg gehen. Das ist Nachfolge, ne? Andere Wege werden wir nicht beschreiten. Sorry. Man könnte hier versuchen, so eine Stand-up-Comedy abzuziehen, wie das aussieht, wenn jemand versucht, zwei Wege gleichzeitig zu gehen. Oder mal hier drei Schritte, dann wieder zurück, dann da zwei Schritte, nein, in die Richtung vier Schritte. Du kommst ja nirgendwo weit. Der Ruf Jesu in die Nachfolge schließt das ein. Du kannst nur einen Weg gehen. Das befreit mich aus dem, was Viktor Frankl wiederum sagt, ein provisorisches Dasein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, provisorisches Dasein. Von der Hand in den Mund leben, mal nach dem greifen, mal das benutzen, jenes haben, ohne Sinn, Ziel, ohne Konzept, so wie Hühner auf dem Hühnerhof. Hühner auf dem Hühnerhof leben ein provisorisches Dasein. Schon mal beobachtet? Nicht, da tuckert das Huhn vor sich hin, dann sieht es da vorne ein Korn, macht das Huhn, pack, und pickt dieses Korn auf, dann sieht es halb links ein Korn, macht es wieder, pack, und dann wieder so ein bisschen vorne kommt, pack, und dann pickt sich das Huhn durchs Leben, so von einem Korn zum anderen, ohne Ziel, Strategie, ohne Konzept, endet dann wie Hühner zu Enten pflegen, kopflos in einem Kochtopf. Provisorisches Dasein. Nachfolge erlöst einen daraus. Jesus sagt, du kommst jetzt zu mir, wir gehen einen Weg, andere Wege wirst du nicht beschreiten. Tut mir leid, dumm gelaufen. Du kannst auch nur durch eine Tür gehen. Habt ihr schon mal versucht, zwei Türen gleichzeitig zu durchschreiten? Nein, Jesus sagt, es gibt nur eine Tür für dich, die bin ich. Und andere Räume wirst du nie kennenlernen, wirst du nie betreten. Ich weiß jetzt schon, es gibt einen Haufen Orte auf dieser Welt, da komme ich nicht mehr hin. Wie gut. Das wäre sein Angebot. Ich mache dein Herz fest durch Gnade, indem ich dich an mich binde und in der Verbindung mit mir wirst du stabil, verlässlich und ein Mensch, der bereit ist, sich auf eine Sache ganz einzulassen. Und mein ganz großer Vorschlag zur Güte, und den Satz habe ich sicher schon einmal gesagt, denn die Frage kommt ja, müssen wir jetzt alles zurücklassen, alles liegen lassen, aus allem aussteigen? Nein. Man muss nicht aus allem aussteigen, sondern dafür sorgen, dass Jesus in alles reinkommt. Aber Achtung, ein bisschen reduzieren schadet nicht. Worum geht es beim Evangelium? Es geht darum, für eines heute ganz da sein. Und das eine ist, dass Christus in allem Gestalt gewinnt. Das eine, wofür wir wirklich da sein sollen, ist, dass er in allem, was wir sind, sagen und tun, erkennbar wird, hörbar wird, sichtbar wird. Wir sollen nicht alles zurücklassen, sondern dafür sorgen, dass er in allem vorkommt. Alles von ihm bestimmt wird, er alles durchdringt, alles gestaltet. Nein, wir brauchen nicht Eremiten zu werden. Es geht auch nicht wirklich. Wir haben unsere Verpflichtungen, das normale Leben gibt es und wenn wir ein Bettelorden werden, dann müssen andere doppelt so viel arbeiten, um uns durchzufüttern. Auch keine saubere Buchhaltung. Es geht nur darum, dass er, der eine, in alles mit hineingenommen wird, alles durchdringt und ich ihn ständig überall zur Schaustelle vorzeige, und damit das Leben zeige, das eigentlich gemeint ist. Ein festes Herz, das ist nicht Sturheit oder Starrheit. Festes Herz heißt, sich festlegen und entscheiden, für eines ganz da zu sein, nämlich dass der eine Christus alles mit sich erfüllt und in allem vorkommt und sichtbar wird. Und in seiner Gnade stellt Gott alles bereit, was dazu notwendig ist. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, das ist schon gut, dass du es gewagt hast, die Leute von zu Hause wegzurufen, von Familie, Sippe und Clan, und verlangt hast, Herr, zu mir, denn bei dir ist das gültige Leben und das möchten wir alle gewinnen. Mehr noch, wir möchten von dir geprägt werden, so wie ein Meister seine Jünger prägt. Und mehr noch, wir möchten, dass du als der eine in allem sichtbar wirst. Wir möchten nicht irgendwie fromm sein, sondern Christusträger. Das ist unsere Berufung und Bestimmung. Dazu sind wir auch in Gnade erwählt. Amen.
Herr Schneck, wir können Ihnen nur ganz, ganz herzlich danken, dass Sie uns so reingenommen haben in das, was ein festes Herz sein kann und was das für uns bedeuten kann in unserem Alltag. Und dass es durch Gottes Wort geschieht, das in Jesus Mensch geworden ist. Vielen herzlichen Dank. Und ich weiß jetzt, ich bin hier, weil ich auch gerne Sie einladen möchte, das zu unterstützen, wofür Schloss Klaus, die Arbeit der Fackelträger, auch steht, nämlich, dass das Wort Gottes zu anderen Menschen kommt. Und wir haben erfahren, dass Sie auch eine Arbeit ja in Rumänien haben, und Sie würden uns auch vorstellen, was da getan wird. Und was Sie heute einlegen, würden wir ihm für diese Arbeit in Rumänien mitgeben, wenn Sie dazu was sagen.
Ich mache das ganz kurz. Seit 1990, sobald die Grenzen aufgingen, haben wir auch unsere Fühler nach Rumänien ausgestreckt, haben zuerst im Rahmen der evangelischen Kirche gearbeitet, mit Gemeinde, Bibelschulen und so weiter. War eine sehr schöne Zeit. Dann haben wir Kontakt bekommen 1995 zu Eberhard Beck aus Dettingen. Das kennt man auch irgendwo in der Gegend. Und der hat gefragt, machen Fackelträger irgendetwas in Rumänien? Er wollte nach Rumänien gehen, aber nur mit Fackelträgern. Und die Einzigen, die das so ein bisschen angefangen hatten, das waren halt wir. So kam er zu uns, war 1,5 Jahre bei uns. Dann haben wir ihn ausgesandt. 1997, da hat er sehr bald angefangen, sich in der Sprache recht gut umtun zu können und hat von Anfang an immer als Ziel gehabt, unter Rumänen zu arbeiten und nicht innerhalb der Siebenbürger Sachsen, der deutschen Kirche. Es waren immer Rumänen sein Ziel. Ja, dann mussten wir sehr bald auch einen eigenen Verein gründen, dann musste ein Grundstück gekauft werden, dann fing die Bauerei an und die ganze Zeit immer über Lager, Lager, Camps, Survivals, Bergtouren, Evangelium, Jungscher, Kinder, Zigeuner, alle, Roma heißt das heute, alles. Eberhard ist ein ganz begnadeter Netzwerker. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der dieses unglaubliche Geschick hat, egal wo er hingeht, der hat sofort ein paar Leute an der Backe. Und die zieht er in die Sachen mit hinein. Und es war ihm immer das Ziel, ich möchte ein Haus für Gott in Rumänien haben, ein Zentrum. Und er war stur wie ein Esel. Und es war eine gesegnete Sturheit, ein festes Herz. Oh ja, das ist für mich so ein Beispiel. Inzwischen steht ein Haus mit 60 Betten. 2 Mitarbeiterhäuser sind gebaut. Eine Freizeit-Lounge draußen mit Grillplatz und so ist fertig. Ein weiteres Gästehaus soll gebaut werden. Es sind hunderte von Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen, die jedes Jahr dann schon durchkommen. Sie haben inzwischen einen voll ausgebauten Freizeitbetrieb, sodass der Kalender voll ist. Mein großes Vorrecht war es immer, mit dabei sein zu dürfen, Mitarbeiter zu begleiten, selber zu motivieren mit Rat und Tat und so weiter und so weiter. Das ist wirklich eine schöne Sache, auf die ich in meinem Leben sehr gern zurückschaue und dankbar bin, auch wenn Ebe das Allermeiste getan hat, das ist ja logisch, wie gesagt, ein klasse Bursche. Und das Wunder an der ganzen Geschichte war, wir haben von Gott immer so viel Geld bekommen, sodass wir mit einer schwarzen Null gelebt haben, nie übermütig werden konnten, also war immer so viel, als wir verwenden konnten, um es mit Herz und Hirn einzusetzen. Er hat uns nie mehr gegeben, dass unsere Kräfte überstiegen hätte, aber es war immer genug. Wenn Sie was geben wollen, einlegen wollen, freue mich sehr, Ebe wird es dafür danken und ich danke Ihnen jetzt schon.
Und wir danken Ihnen, dass Sie uns so wunderbar das ausgelegt haben, was ein festes Herz bedeutet. Und wer gerne seine Gedanken auch nochmal nachverfolgt, kann eine CD bestellen oder auch es im Internet hören. Und da bin ich dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit auch haben. Also für Christen und die es Christen werden sollen in Rumänien, dieses Land hat auch viel durchgemacht, sei Ihnen ans Herz anbefohlen, wenn es Jesus Ihnen auch aufs Herz legt, dafür etwas zu geben. Gottes Wort schafft ein festes Herz, deswegen ist auch nächsten Sonntag wieder Bibelstunde. Es wird mit Schwester Brigitte Schweder sein. Und heute dürfen wir Ihnen auch ein ganz persönliches Wort mitgeben. Das wird Ihnen am Ausgang angeboten. Das ist ja so ein Ritual unter manchen Gruppen, dass man so eine persönliche Jahreslosung sich mitnehmen kann. Und manchmal entfaltet sich dieses Wort im Jahr wie eine Blume, die immer mehr aufgeht und einem deutlich wird, dass tatsächlich Gott in unser eigenes Leben hineinredet und dadurch etwas wirkt. Wer noch Zeit hat, ein Gebet zu singen, den lade ich ein, die Nummer 330 aufzuschlagen. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Ein festes Herz kommt ja dadurch, dass wir wissen, was in Gottes Augen groß ist und was klein ist. Und das singen wir einfach diesen Refrain zum Schluss, nur den Refrain. Seinen Segen. Herr, segne und behüte du uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche im neuen Jahr. Und bis nächsten Sonntag, wenn Sie mögen.